Bremen 2 Gesprächszeit.
Wir sprechen ja alle schon mehr oder weniger perfekt koronesisch und darum fühlt es sich heute schon beinahe normal an, wenn ich sage, dass mir mein Gesprächspartner nicht gegenüber sitzt, dass er auch nicht in einem Studio in einem anderen Sender ist, sondern dass unsere Leitung direkt zu ihm nach Hause geht. Zu Gast in der Gesprächszeit ist der Schauspieler Uwe Preuß. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wo sitzen Sie denn gerade mit Ihrem Smartphone und dem Rechner?
An meinem Esstisch mit Blick auf den Friedhof und die Dorfkirche von Lanke.
Das klingt schon mal ganz idyllisch eigentlich. Und wenn man so auf den Friedhof schaut, immer wieder, macht Sie das melancholisch?
Nein, überhaupt nicht melancholisch, sondern ich kann hier sehr gut beobachten, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, was da drüben passiert. Bis vor kurzem war ein Mitarbeiter dort und hat den Friedhof auf Vordermann gebracht mit so einer elektrischen Sense, die einen wahnsinnigen Lärm macht. Und ich hatte schon geglaubt, wir können das Gespräch hier nicht führen. Aber jetzt hat er aufgehört, die Schubkarre ist voll und ja, ich glaube, der verschwindet gleich wieder.
Na, sehr gut. Man kennt Sie vom Rostocker Polizeiruf 110, aus Filmen wie Deutschland 83, Folgende, dem Netflix-Film Betonrausch oder aus Ihrer jüngsten ARD-Verfilmung Die Getriebenen. Da haben Sie den Ehemann von Angela Merkel, Joachim Sauer, gespielt. Nun kennt man Sie auch als Autor Ihres ersten Buchs Katzensprung. Und nach dem Erscheinen Mitte März wäre es ja fast nur noch ein Katzensprung gewesen, bis die geplante Lesetour gestartet wäre. Naja, und dann aus die Maus, Vollbremsung. Wie tief war denn das Loch, in das Sie gefallen sind?
Das war überhaupt kein Loch. Ich habe mich natürlich ausgebremst gefühlt. Das kennt man sicher. Aber im Prinzip hat mir das alles in die Karten gespielt, weil ich auf einmal in so einen Zustand gekommen bin, der etwas mit Ruhe zu tun hatte. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das habe ich gebraucht. Ich war die letzten Monate sehr, sehr viel unterwegs und mit Dreharbeiten und auch mit dem Schlusslektorat und so weiter. Also man hat ja dann doch, wenn so ein Buch in die Herstellung geht, eine Menge zu tun. Und also Loch würde ich das nicht sagen. Ich kenne das nicht, Löcher.
Das ist schon mal gut zu wissen. Über die Katzensprünge in Ihrem filmreifen Leben, das Sie vor dem Fall der Mauer aus Dresden nach Westdeutschland führte, sprechen wir heute. Und über die Frage, ob das Schreiben vielleicht eher ein Sprung durch einen brennenden Reifen war als ein Katzensprung. Darüber sprechen wir eben auch. Zu Gast ist Uwe Preuß. Katrin Krämer ist mein Name. Mit dem Schauspieler und Autor Uwe Preuß bin ich heute per Smartphone-Leitung verbunden. Uwe Preuß, wir haben ja eben gesagt, die Starthilfe fürs eigene Buch, die war Mitte März gleich mal Corona-bedingt auf der Strecke geblieben. Aber es gab ja auch noch eine Buchvorstellung für Sie. War das Lesen aus dem eigenen Buch sowas wie ein Rollenwechsel?
Nee, das findet ja nicht in einer Rolle statt, sondern das fand in Frankfurt am Main am 4. März statt, in guter Begleitung mit vertrauensvollen Leuten vom Verlag und mit einem guten alten Freund, der moderiert hat. Das war eine wirklich sehr, sehr interessante Aufgabe und auch Erfahrung. Nur hat die leider an dem Tag stattgefunden, als man dem Verlag mitteilte, dass die Leipziger Buchmesse nun doch ausfällt. Und da können Sie sich natürlich die Gesichter der Herrschaften vorstellen.
Also das war wahrscheinlich eine wirklich komische Stimmung dann. Und Sie haben ja eben schon erzählt, dass für Sie es gar nicht so schlecht war, mal aus diesem Hamsterrad oder aus diesem vielleicht auch zu viel an Arbeit mal rauszukommen. Für andere Kollegen von Ihnen, Autoren, Schauspieler, ist das diese Situation ja auch ein Desaster, weil so gar kein Geld mehr reinkommt. Haben Sie mit Leuten gesprochen, denen das so geht, die große Probleme haben?
Ja, also ich hatte doch relativ zu Beginn schon Anrufe von guten Freunden, die wirklich aufgeschmissen waren, weil sie mit dem Geld gerechnet haben, was sie dann pro Monat verdienen und auf einmal zu Hause saßen. Ich habe dann natürlich, klar, also Leute unterstützt auch, mal eine Miete bezahlt. Ich habe auch für Ärzte ohne Grenzen einfach den Button gedrückt und habe gesagt, jetzt spende ich einfach, was soll das? Und ich tue was Gutes, klingt blöd, aber
naja, also Sie
ich habe natürlich gespürt, dass es wirklich Leute gibt, die von der Hand in den Mund leben. Habe an meine vielen Kollegen auf Arbeit gedacht, die vor allen Dingen in den Gewerken arbeiten, die dort projektweise angestellt sind, möglicherweise gerade Vater geworden sind, eine junge Familie, eine Wohnung. Man plant Dinge, die auf einmal wirklich jäh unterbrochen sind durch so eine Situation.
Und da haben Sie das Gefühl gehabt, ich kann dann noch ein bisschen aus dem Vollen schöpfen und helfe. Das ist ja toll, dass es immer noch Leute gibt, die solidarisch empfinden. Und das haben wir ja in diesen letzten Wochen auch so viel erlebt, dass so eine Welle der Solidarität ja auch angerollt ist. Eine Stimmung, die sich jetzt irgendwie schon wieder verändert. Wie nehmen Sie das wahr bei sich auf dem Lande in Wandlitz? Ist es auch zu spüren, dass die Stimmung da so gekippt ist auf einmal?
Ah, nee, das bekomme ich ja hier draußen überhaupt nicht mit. Also hier läuft ja sozusagen die Zeit im Einklang mit der Natur und den Tieren und so weiter. Ich hatte anfangs hier ein bisschen Respekt vor der Situation, weil ich in einem Mietshaus wohne, in dem zwei Herrschaften noch wohnen, eine Dame und ein Mann, wirklich in der oberen Risikogruppe. Wir sprechen also von weit über 80, die aber gut gelaunt diese Zeit hier überstanden haben. Unter mir wohnt ein Herr, das ist ein alter Traktorist, der schwerhörig ist und der Fernsehen schaut. Und der sitzt unter meinem Arbeitsplatz sozusagen und spielt die Sendungen immer mit. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn der noch so laut mitagiert und auch in Kriminalfällen ganz oft auch schreit, da ist er, komm raus, du Schwein. Also der ist wirklich richtig dabei.
Dann geht es ihm noch gut
laut,
sozusagen, dann lebt er
noch.
Und
dann
noch.
Weiß ich, da geht es ihm gut. Ja. Und dann kommt um 22 noch mal der Hund vor die Tür und ich weiß, alles ist in Ordnung.
Wunderbar. Um die Hörer mal mitzunehmen in ihr Leben, fangen wir doch mal an damit, wie Sie zu Ihrem Beruf gekommen sind, den Sie seit über 30 Jahren ausüben. Denn auch das schildern Sie ja in Ihrem Buch Katzensprung. Und als ich das gelesen habe, muss ich sagen, konnte ich einmal mehr nicht glauben, was ein Mensch so alles erleben kann. Und wenn man mit Schauspielern spricht, warum sie mal zum Theater wollten, dann sind das so oft Geschichten von magischen Momenten. Ich glaube, Sie hatten auch so einen, als Sie mit Ihrer damaligen Freundin Katrin von der Hinterbühne aus Don Carlos in Dresden gesehen haben. Was hat Sie da angesprungen?
Wie angefüllt diese Luft ist dort, wie stark die Wahrnehmung ist, also Geruch und auch nachhallende möglicherweise Töne, irgendwas schwebte da in der Luft. Außerdem waren die Scheinwerfer noch auf Arbeitsmodus, also man konnte die Staubpartikel sehen, die sich da bewegen und man hat das Gefühl gehabt, hier ist also wirklich gerade was Sensationelles passiert und jetzt ist man da allein und kann das nachspüren, mehr oder weniger. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, das war damals wahrscheinlich einfach nur so ein kleiner Kick, ja, der mich da hingetrieben hat, zu dem Wunsch auch, Mensch, das mache ich jetzt auch, hier stelle ich mich auch mal hin. Und da unten sitzen dann 500 Leute.
Sie wurden 1961 in Dresden geboren. Ihr Vater Klaus war Ingenieur, Mama Anne, technische Zeichnerin. Ging Familie Preuß auch mal mit den Kindern Uwe und ihrer Schwester Biggie in die Semperoper oder ins Theater?
Die Semperoper war ja in meiner Kindheit eine Ruine. Also die gab es damals noch gar nicht als Opernhaus. Es gab wirklich den Kulturpalast in Dresden, vor allen Dingen mit sinfonischen Konzerten, aber auch, ich glaube, die Oper war sogar im Großen Haus, ich bin nicht sicher. Ich glaube eher, wir waren mal so in der Operette, aber das fand ich ziemlich langweilig.
Der Weg bis zur ersten Prüfung für Sie an der Ernst-Busch-Schauspielschule, der war ja auch sowieso kein gerader, denn diesen Moment, sich ein Leben auf der Bühne vorstellen zu können, gingen einige Berufsstationen voraus. Gewünscht vom Vater war Uwe der Industriekaufmann und die Lehre haben sie gemacht, aber nicht ganz zu Ende. In einem Werk für Medizin, Labor und Wegetechnik. Aber da haben sie irgendwann gemerkt, das geht nicht. Was hat denn der Vater da gesagt, als sie, sie haben ja so einen filmreifen Absprung hingelegt, so beschreiben sie es jedenfalls in Katzensprung.
Das rührt natürlich daher, dass ich als Jugendlicher dann nicht wirklich verstanden habe, wieso mein Vater immer noch reist und dann wirklich ein halbes Jahr unterwegs war im Libanon oder in Kolumbien oder in Ägypten oder in all diesen dritte Weltländern und herrliche Geschichten erzählt hat, wie sein Anzug in Vietnam verschimmelt ist auf der Baustelle im Spind und so eine Sachen, wo er sagte, so musst du dir die Luftfeuchtigkeit da vorstellen, das ist unglaublich, da verschimmeln die Anzüge. Und das war für mich natürlich so exotisch mit der Kindheitserfahrung in São Paulo, in den Tropen. Und dann dieses Unverständnis, dass man da nicht mehr rauskommt. Diesen Pass meines Vaters gesehen, also ein DDR-Reisepass. Ich hatte keinen, der musste den auch immer abgeben. Und er meinte, mach mal Kaufmann. Und dann gehst du ins sozialistische Ausland und dann mache ich das für dich schon da irgendwie.
Der Weg nach Brasilien, den Sie jetzt schon angesprochen haben, den werden wir gleich nochmal ausführlich beschreiten. Aber das würde mich wirklich interessieren. Ist die Szene, so wie Sie Ihren Abgang aus diesem Betrieb beschreiben, wirklich so passiert? Da haben Sie wirklich 5000 Lagerscheine oder was es waren in die Luft geworfen und haben damit praktisch gekündigt und haben gesagt, ich komme hier nicht wieder.
Also vornweg muss ich sagen, dass die Episoden in den Kapiteln nicht erfunden sind, sondern so stattgefunden haben.
Ja, kann man zum Teil eben kaum glauben.
Das muss man sich so vorstellen. Wie kommt man raus aus bestimmten Dingen? Also man kommt natürlich raus, indem man provoziert, indem man sich gegen etwas stellt, was jeglicher Vernunft widerspricht möglicherweise. Aber dieses Stempeln von sogenannten Materialentnahmescheinen, die man brauchte, um im Lager eine Schraube oder ein Werkzeug oder ein Bauteil sich ausliefern zu lassen, die wurden also mit einem Paganierstempel durchgängig gestempelt. Und das war immer eine gute Aufgabe für Lehrlinge. Gehen Sie doch mal dahin und holen Sie sich das. Die meisten haben das nicht widerwillig gemacht. Aber ich fand das dann bei der zweiten Kiste, also das waren wie gesagt 2500 Scheine in so einer Kiste. Die eine hatte ich schon geschafft. Das hat wirklich eine Weile gedauert. Und es knallte auch ordentlich auf dem Schreibtisch. Aber bei der zweiten Kiste war dann bei mir Schluss. Und da habe ich gedacht, nee, das hier stimmt was nicht. Und das war ein guter Moment, diese Entscheidung zu treffen und ihn dann zu sehen. Diesen verzweifelten Leiter der Materialwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik. Was für ein absurder Job, also in einer Mangelwirtschaft. Das war so grausam, den auch zu erleben am Telefon. Der war immer hochrot, der war cholerisch, wenn irgendwas nicht kam. Und dort habe ich mich dann entschieden, habe gesagt, nee, mir reicht's. Ja. Und dann habe ich den Karton genommen und habe diese Scheine da flattern lassen und erinnere mich noch sehr, sehr gut an dieses Bild.
Also so große Entscheidungen haben Sie öfter schon mal getroffen in Ihrem Leben. Die schildern Sie genauso wie manchmal ganz kleine Details. Und ich nehme jetzt mal ein ganz kleines Detail aus Ihrem Buch, nämlich den Geruch von Haarspray. Den begegnen Sie in dem Friseursalon Ihrer Freundin Katrin, die damals seine Lehre gemacht hat. Und mit diesem Geruch sind Sie im Kopf nach Brasilien gereist. Und wir machen das genauso. Wir schweben jetzt auf dieser Haarspray-Wolke in die nächste Runde der Gesprächszeit. Der Schauspieler und Autor des Buchs Katzensprung ist zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Und zu Gast heißt, dass wir eine technische Leitung gelegt haben vom Funkhaus hier in Bremen bis zum Esstisch von Uwe Preuß in Wandlitz. Und da sitzt er mit Blick auf den Friedhof, wie er schon erzählt hat, und trinkt gerade einen Ingwertee und raucht nebenher, Herr Preuß, oder? Geht das zusammen, Ingwertee und Rauchen?
Ja, ich rauche ja wirklich sehr, sehr gerne, seitdem ich 14 bin. Ich habe ja die Zigaretten meiner Mutter dann gestohlen. Das begleitet mich, das Rauchen.
Dann würde ich mal fragen, ob Sie vielleicht die erste Zigarette in Brasilien geraucht haben.
Ich glaube, ich habe mit Grünberg irgendwie im Treppenhaus mal einen Stummel gefunden und den wir dann mit Streichhölzern angezündet haben. Furchtbar, da war mir übel.
Jetzt müssen Sie mir erzählen, aber wer Grünberg war.
Wir waren ja in Brasilien, so ein kleiner Tross von DDR-Abgesandten aus verschiedenen Bereichen. Also die Arbeitskollegen meiner Eltern waren Leute, die zum Beispiel Druckmaschinen verkauft haben und eingerichtet haben, vor allen Dingen die Ingenieure, die dort an den Maschinen tätig waren. Die Zeitungen wurden auf DDR-Maschinen gedruckt. In Santos die Hafenkräne waren aus Eberswalde. Natürlich heute nicht mehr, aber wir sprechen über Ende 60er, Anfang 70er Jahre, wo die dritte Weltländer natürlich die Hände aufgemacht haben, Richtung Sozialismus.
Das war ja
alles auch noch ein politisches Ding, auch wenn man sich überlegt, dass die Ägypter sich den Aswan-Staudamm von den Russen haben bauen lassen und dann ein kleines politisches Debakel installiert haben, um die Hände wieder Richtung Amerika aufzumachen.
Ja, und das war
haben die schon ganz gut gemacht.
Wirklich ungewöhnlich. Also wenn man hört, dass eine Familie aus der DDR in Brasilien lebte, das sorgt schon für Staunen. Ihr Vater hatte den Auftrag, eine Im- und Exportfirma in Sao Paulo aufzubauen. Und Sie sind dann hinterhergereist mit der Familie. 5 Jahre haben Sie dort gelebt. Gab es eigentlich mal die Überlegung, nicht in die DDR zurückzukehren?
Ich habe meine Eltern auch gefragt, wieso seid ihr eigentlich in Zürich nicht ausgestiegen und habt da euch was anderes überlegt oder in Amsterdam. Es gab ja damals noch keine Langstreckenflüge wie heute von Tegel nach Rio de Janeiro oder San Francisco, das gab es ja alles nicht, sondern man musste ja die Maschinen immer wieder betanken. Also man ist dann mindestens in Europa zweimal noch gelandet, um dann am westlichsten Zipfel Afrikas, also in Dakar oder in Conakry, in Sierra Leone, dann diesen Weg über das Wasser zu fliegen. Nee, meine Eltern, also mein Vater vor allen Dingen hat gesagt, meine Mutter lebt noch in Dresden. Und das war, glaube ich, der Hauptgrund. Das war Omi Gretel. Die sind immer wieder zurück. Und wir hatten ja auch ein gutes Leben. Es gab überhaupt keinen Grund zu bleiben.
Das Leben in Brasilien war doch aber auch wirklich aufregend. Eine Wohnung im 15. Stock. Dann gab es eine Haushälterin, Teresa. Die Haushälterinnen hatten irgendwie alle Papageien. Es gab einen Tennisclub mit Swimmingpool. Haben Sie eigentlich darüber so frei erzählt, als Sie wieder zurück waren? Oder wurden Sie instruiert, mal lieber nicht zu viel von diesem Leben in Brasilien zu berichten?
Das instruiert klingt gut.
Nee, Vorstellung.
Meine Eltern haben mich überhaupt nicht instruiert. Ich habe das natürlich gemerkt, wenn ich erzählt habe, dass ich mit einer Haushälterin die letzten Jahre verbracht habe. Und das fängt ja schon mit der Speisekarte an und den Früchten, die man da in rauen Mengen hatte. Ich habe natürlich gemerkt, dass das ein bisschen auf Widerstand gestoßen ist und auf Unverständnis. Und mir ist dann klar geworden, klar, woher sollen die das wissen? Also habe dann vielleicht ein paar Freunde gehabt, die ich dann ins Vertrauen gezogen habe. Aber sonst, nee, also ich habe da jetzt keine Widerstände gespürt. In der Schule eher, dann im Unterricht dann auch mal aufgestanden und gesagt, nee, das ist da nicht so in Südamerika, ich bin da gewesen, das ist Quatsch, was Sie hier erzählen.
Sie sind ja in Brasilien auch eingeschult worden. Sind Sie dann mit der Schule in der DDR gut zurechtgekommen gleich im Anschluss? Was haben Sie vermisst vielleicht, als Sie wieder zurück waren in Dresden?
Die Wochenenden.
Mit dem Tennisclub und dem Swimmingpool.
Naja, auch an Strand fahren, nach Santos fahren und diese schönen Fahrten halt aus São Paulo runter. São Paulo liegt ja ein paar hundert Meter über dem Meeresspiegel, ich glaube 800. Man fährt also wirklich eine bergige Landschaft runter zum Strand durch unzählige Tunnel, die mir gefallen haben, natürlich als Kind. Das habe ich sicher vermisst, aber meine Eltern haben mir eine sehr, sehr schöne Zeit da beschert, auch meiner Schwester. Also wir haben halt dann die Umgebung von Dresden aufgesucht oder sind in Thüringer Wald gefahren oder in die Hohe Tatra oder nach Ungarn. Also alles das, was möglich war, haben sie uns Kindern geschenkt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und es war nicht die, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, vielleicht so eine Art Verlust oder, nein, Trauer oder so gar nicht. Also mein Vater hat zum Beispiel Dia-Vorträge gemacht. Das war doch großartig. Und er hat das 15. Mal das gleiche Dia reingeschoben. Tanten waren zu Besuch, es gab Kaffee, es gab auch ein bisschen Westschokolade, die mein Vater mitgebracht hatte. Eine gute Flasche Schnaps und die Onkels, die waren immer ganz aufgeregt, kannten die Dias dann auch schon. Aber er hat dann nochmal erzählt von den Iguazu-Wasserfällen und irgendwelchen Stauseen, die wir da besucht haben und so. Das hat die Sache irgendwie bereichert. Ne?
Gibt es heute irgendeinen Gegenstand in Ihrer Wohnung, der Sie an die Zeit in Brasilien erinnert?
Ich habe eine Maske sozusagen aus dem Amazonasgebiet, die da geschnitzt wurde. Ansonsten bin ich nicht so ein, ich lebe wirklich sehr, sehr spartanisch sozusagen mit Bett, Tisch, Stuhl. Ich bin auch sehr dankbar, dass es diese Computer gibt, weil da ist ja alles drauf.
Also Sie sind nicht so der Sammel- und Hinstelltyp, sondern Sie könnten theoretisch Ihren Lebensort ganz schnell wechseln, indem Sie nur den Rechner unter den Arm klemmen?
Ich brauche maximal 2 Stunden. Und wenn es schneller sein muss, dann muss ich halt was zurücklassen.
So, jetzt lassen wir das Leben in Brasilien zurück, reisen weiter durch Ihr Leben, so wie wir es in Ihrem Buch Katzensprung kennengelernt haben, in der Gesprächszeit heute mit Uwe Preuß. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2 und wir haben von unserem Gast Uwe Preuß schon erfahren, wie es war, als Kind der DDR 5 Jahre in Brasilien zu leben. War denn das Schreiben Ihres ersten Buchs auch sowas wie eine Entdeckungstour oder eine Expedition in unbekanntes Terrain?
Ja, unbedingt, natürlich, klar. Die ausschlaggebenden Momente waren eigentlich E-Mails, die bei mir landeten. Das waren Einladungen in Fernsehstudios. etwas über meine Arbeit als Schauspieler zu erzählen oder vielleicht eine Reklame zu machen für den Krimi, der am Sonntag läuft. Und habe gedacht, nee, ich gehe da nicht in das Studio, das mache ich nicht. Ich beantworte mir diese Fragen selbst. Und so kam ich doch relativ schnell auf meine Familie und fing mit der Großmutter an. Da gab es auch Texte, die schon da waren, die Radtour zur Oma, die ist unvergesslich. Und ich habe gedacht, ich mache meiner Familie ein kleines Geschenk. Also ich schreibe was über die Oma, gehe da wirklich tief in die Erinnerungen rein natürlich und auch in Dokumente. Also mir haben natürlich auch Leute geholfen aus der Familie, Freunde, also wo man nochmal anrufen kann. Biggie, geh doch nochmal in diesen Ordner da, hol doch nochmal die Dias raus. Doch,
Biggie ist die Schwester.
Ja, und die hat mich da wirklich auch sehr unterstützt. Und aber sie hat gesagt, jetzt reicht's aber langsam mal. Ich habe keinen Bock mehr hier diese Kisten. Was denn jetzt noch?
Ist die älter oder jünger, ihre Schwester?
Die ist älter, die ist 2 Jahre älter. Ja.
Und konnte die was damit anfangen, dass der kleine Bruder jetzt noch mal eintaucht in die Familiengeschichte? Hat die das auch interessiert?
Ja, die mochte das. Man macht das ja im Beruf auch. Also in der Schauspielerei ist das ja eine wunderbare Methode, sich an Dinge zu erinnern, auch in einem sehr extremen Fall möglicherweise, die man erlebt hat, um sie der Figur zu schenken, die man gerade verkörpert. Ne? Das ist eine super Möglichkeit.
War das denn von Anfang an auch Ihr Anspruch, eine literarische Form zu finden für das, was Sie über Ihr oder aus Ihrem Leben erzählen wollen?
Da kommen wir zum Sammeln, weil das war natürlich anfänglich erstmal nur eine Sammlung von Episoden, die dann irgendwann zu Kapiteln wurden und die natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit einem Lektor, dem ich sehr dankbar bin, natürlich auch eine wunderbare Begegnung. Wirklich sehr schön, dass man das erleben darf im Leben, so Menschen kennenzulernen, die sich ausschließlich mit Büchern befassen. Herrlich. Ja, so ist das entstanden und so wurde das dann letztendlich ein Buch.
Ich finde, dieses Buch hat einen ganz schönen Erzählrhythmus, den man ja auch immer erstmal finden muss. Und ich würde die literarische Form, jetzt knispelst ein bisschen, glaube ich, mit dem Kopfhörer.
Der ist mir gerade aus der rechten Ohrmuschel gefallen. Nichts dafür. Ich bewege mich ja gar nicht.
Setzen Sie ihn wieder rein.
Habe ich schon.
Wie schwer ist Ihnen das Schreiben denn gefallen? Oder wie sehr hat es Ihnen am Ende dann auch gefallen?
Hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch das Überflüssige rauszunehmen, was da entstanden ist. Also die ich sag mal so, in meinem Buch gibt es selten so Passagen wie drehte sie sich um und sagte, Doppelpunkt. Das brauche ich nicht. Ich setze den Blick der Person und der Leser kann sich vorstellen, wie sie schaut.
Nun sind Sie ja,
weil ich vorher eine Situation beschrieben habe, die eindeutig ist.
Nun sind Sie zum Schauspieler, also auch noch Autor geworden. Das reiht sich ja in Ihrem reichen Leben, die Berufsbezeichnung. Sie haben als Totengräber gearbeitet, als Koch, als Hausmeister in einem Ferienheim im Erzgebirge, als vieles andere. Kann man schon als einen schillernden Lebensweg verstehen. 1984 war ein ganz entscheidender Augenblick in Ihrem Leben. Da haben Sie nämlich einen Ausreiseantrag gestellt, sind dann 85 raus aus der DDR. Haben Sie das eigentlich damals Ihren Eltern erzählt?
Nee, das war das wäre ja ein fataler Fehler gewesen. Nee, ich muss natürlich dazu sagen, dass die Ausreise aus der DDR mit dieser Prüfung zu tun hat. Ich hatte ja dann die Prüfung an der Schauspielschule bestanden, hätte also mein Studium beginnen können nach dem Ableisten dieses Ehrendienstes bei der NVA. Und mir war das mit den Waffen irgendwie nicht so geheuer. Ich wollte da nicht im Sand rumrobben und ich mochte das einfach nicht, die Vorstellung, da in so einer Kaserne Zeit zu verbringen. Leider war ein Studium in der DDR als männlicher Studienbewerber ohne abgeleisteten Dienst überhaupt nicht möglich. Also man konnte einfach nicht beginnen, das ging nicht. Ich wollte aber Schauspieler werden, ich wollte dieses Studium machen und hatte schon einen Freund, der in West-Berlin war, der mir dann irgendwann sagte in Prag bei einem Treffen, da gibt es die Kunsthochschule, ich habe dir mal hier die Formulare mitgebracht, kannst du gleich ausfüllen, stecke ich da einen Briefkasten in der Fasanenstraße. Und tatsächlich wussten die Leute, nachdem ich dann da war, ach, das ist der, der hat sich schon mal beworben. Ja, das war ganz witzig. Aber das war der Grund, rüberzugehen. Ich hätte das sonst nicht gemacht. Wahrscheinlich würde ich heute noch in Dresden sein, ohne diese aufregende Zeit in West-Berlin, die wirklich aufregend war.
Ja, aber alles, was dem vorausging, war ja auch aufregend, denn Sie haben die Sache selbst in die Hand genommen, weil nichts passierte. Ach so, und ja. Sind nach Prag gefahren, in die deutsche Botschaft. Ja. Da haben Sie damit erst mit vielen anderen, dann mit immer weniger darauf gewartet, dass Sie die Zusage bekommen, sicher ausreisen zu dürfen. Das ist dann auch tatsächlich so gekommen. Die Stasi hat Sie aber leicht trotzdem mal am Dresdner Hauptbahnhof abgefangen, als Sie zurückgekommen sind aus Prag.
Ja, da war ich mir ein bisschen unsicher. Ich habe das auch im Buch, glaube ich, so geschrieben, dass das war wirklich ein Moment, wo man nicht, man weiß einfach nicht, verarschen die einen oder geht's jetzt als nächstes in den Knast, ne? Obwohl die Zusicherung per Fax von Dr. Vogel da war, der damalige Unterhändler, der also diesen Menschenaustausch geregelt hat. Ich war ja nicht der Einzige, der da raus ist, sondern es gab ja wirklich zu der Zeit Mitte der 80er aus den Gefängnissen der DDR heraus diesen Freikauf, der natürlich auch dieser miserablen finanziellen Situation der DDR geschuldet war. Man hat dann natürlich viel Geld damit verdient. Ja, ich bin dahin. Ich habe halt gedacht, das würde nie funktionieren, weil meine Eltern waren dann gemeinsam mein Vater war in Harare, also im damaligen Zimbabwe. Dann gab's, der nächste Aufenthalt war Maputo eine ganze Weile. Und die waren zu dieser Zeit da in Afrika. Und wenn ich denen das mitgeteilt hätte, ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen. Also ich habe sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Und mein Vater hat was Schönes gemacht, hat er mir später erzählt, als der Parteibeauftragte dort in Maputo in der Handelsvertretung sagte, du, dein Sohn, der ist hier auf Abwägen, kein Kontakt, keine Ahnung. Perfekt gelöst. Also wir waren ein eingespieltes Team.
Der 1. September 85 war ja dann der erste Tag für Sie im Westen. Wie es weiterging nach der Ausreise, das wollen wir gleich nochmal erfahren von unserem Gast in der Gesprächszeit, von Uwe Preuß. Uwe Preuß ist in der Gesprächszeit Schauspieler und Autor eines ersten Buchs, dem ein weiteres folgen wird, weil das Schreiben Sie so gepackt hat. Können Sie es schon absehen?
Ja, es gibt noch so herrliche Storys, die ich da überhaupt nicht reinpacken konnte.
Ja, und wo waren Sie eigentlich am Abend des 9. November 1989?
Oh, in der Akademie der Künste. Und wir sind dann dort raus und wollten, glaube ich, noch was essen, irgendwie in der Uhlandstraße, in der Pizzeria. Man hat das natürlich alles mitgekriegt, dass das da draußen brodelte und rumorte. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Aber der Taxifahrer meinte, die Mauer ist auf. Und da haben wir gesagt, ah, nee, lassen Sie uns mal in Ruhe. Wir kommen hier gerade aus einer anderen Welt. Wir wollen was essen gehen. Nee, die ist wirklich auf. Ich kann euch auch hinfahren. Und dann haben wir das über uns ergehen lassen und haben dann die DDR-Fähnchen da gesehen und die Trabis, die knatternden. Und ich habe tatsächlich Nacht in der Kneipe Holst am Zoo verbracht. Und das ging bis früh um 5. Die Leute lagen sich in den Armen. Also heute unvorstellbar. Also ein Gedrängel. Wirklich Haut an Haut und Glück an Glück. Die Leute waren so euphorisch, das ist unvergesslich.
Ja, und Ihr Buch Katzensprung endet ja mit Ihrem Gang in die Stasi-Unterlagenbehörde, damals Birtler-Behörde, und so bummelige 500 Seiten Überwachungsprotokolle haben Sie da entdecken müssen. Und dokumentiert wurden sogar Liebesakte und Zitat, wer zu Besuch kommt, aus welchem Auto wer aussteigt, Unterhaltung über Theaterbesuche und Schlangenzucht. Ja. Wieso Schlangenzucht?
Schlangenzucht war so eine Idee, an Geld zu kommen. Also das eine waren ja die Arbeitsstellen, die man immer wieder nachweisen musste. Die waren ja nicht so gut bezahlt, weder Friedhof noch Kantine. Wir brauchten immer wieder Geld, um zu reisen. Und Schlangenzucht war relativ einfach zu bewerkstelligen. Also weiße Mäuse gab es in der Zoohandlung ohne Ende. Man brauchte ein paar junge Schlangen, die konnte man sich besorgen. Dann wurde ein alter Kleiderschrank dafür hergerichtet. 3 Etagen, oben die rote Wärmelampe rein, natürlich Glas vorne. Und man hat sehr viel Geld bekommen dafür. Das lag so um die 800 bis 1000 DDR-Mark für eine gute Schlange, die dann in Varietés zum Beispiel geliefert wurden oder ich glaube sogar in die medizinische Branche. Aber das hat sich ja dann alles zerschlagen.
Ja, hat Sie das entsetzt, als Sie das entdeckt haben, auch weil Sie vielleicht von jemandem bespitzelt worden sind, den Sie kannten?
Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach mal danach gefragt, ob es da überhaupt was gibt. Und dann kam die Nachricht, ja, da gibt's was, kommen Sie doch mal vorbei, als ich Einsicht nehmen konnte. Und das konnte ich dort natürlich nicht alles lesen. Und dann fragte mich die Dame ganz aufgeregt, wenn Sie was kopiert haben wollen, dann machen Sie mal hier Kreuzchen und Zahlen. Und dann habe ich gesagt, alles, ich gehe jetzt. Da habe ich noch die Rechnung irgendwie, nur 30 Mark oder so, keine Ahnung. Und dann landete sozusagen die Akte in Kopie bei mir und dann habe ich gemerkt, dass da eine Menge mit Katrin drin ist. Und dann habe ich sie angerufen. Und
Ihrer früheren Freundin?
Ja, hier gibt es ein schönes Tagebuch aus unserer Zeit, wollen wir uns das mal gemeinsam durchlesen. Und das haben wir dann gemacht und da haben wir auch Fehler festgestellt. Also es gibt ja immer wieder Beschreibungen in der Akte, wo ein Mensch sagt 9 Uhr, Ruhe im Objekt, 12 Uhr Ruhe im Objekt, 24 Uhr Ruhe im Objekt, also den sogenannten Lagefilm abhört, aber vielleicht keine Lust hat, irgendwas aufzuschreiben oder dem das zu nervig war, keine Ahnung. Fakt war, wir waren auch an solchen Tagen in der Wohnung, ne? Weil klar war, ach, da war der Geburtstag von dem, danach sind wir doch zu uns in die Wohnung und sind da den ganzen Tag gewesen und hier schreibt der Offizier, Ruhe im Objekt, stimmt doch ja nicht. Waren wir doch da. Nächsten Tag sind wir nach Meißen gefahren. Also das fand ich am spannendsten, dass die, ich weiß nicht, ob das subversiv war von den Leuten oder ob die einfach gedacht haben, das geht auch so durch.
Naja, vor allem haben die gedacht, das wird sowieso niemand lesen wahrscheinlich. Wer weiß.
Genau.
Würden Sie sich, Uwe Preuß, eigentlich als Glückskind bezeichnen oder eher als jemand, der sich immer durchbeißen musste?
Es gibt schon Momente, wo ich sagen würde, ich habe Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Es gab wirklich Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, oh, da hast du aber Schwein gehabt. Also Sachen, die man sich vorher nicht überlegt, die man aus der Intuition heraus, aus dem Bauchgefühl heraus macht. Und ja, Glückskind. Also ich habe eine glückliche Kindheit auch gehabt. Meine Eltern sind ja beide verstorben jetzt. Die haben mich glücklich gemacht.
Also auch eine gute Grundlage.
Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, ja, eine gute Grundlage für dieses Leben geboten. Das haben Sie auch schon anklingen lassen. Ich würde so gerne über eine Rolle noch mit Ihnen sprechen, Uwe Preuß, in der wir Sie nämlich gerade gesehen haben. Die Getriebenen, ARD-Film, der vor kurzem lief. Da haben Sie Joachim Sauer gespielt, den Ehemann von Angela Merkel.
Ja.
Eine gewisse Ähnlichkeit ist lustigerweise festzustellen, was aber vor allem an der nach vorne gekämmten Frisur lag. Haben Sie eigentlich sich vorher mal so die spärlichen Auftritte von Joachim Sauer in der Öffentlichkeit angeschaut, um typische Bewegungen oder die Körperhaltung zu übernehmen?
Nee, das war ja auch gar nicht mein Ziel, den Herrn Sauer zu kopieren. Das war nicht das Ziel. Das Aufregende an der Figur für mich war herauszufinden, wie bewegen sich diese beiden Menschen, wie interagieren die? Und da hatte ich natürlich eine großartige Kollegin, Imogen Kogge, die das, finde ich, großartig gemacht hat. Weil das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Die bekommen Sie auch nicht alltäglich als Schauspieler, sowas darzustellen.
War das auch mal lustig beim Drehen mit Imogen Kogge als Angela Merkel, wenn Sie beide sich vorgestellt haben, wie es so zugeht bei Sauer Merkels auf dem Sofa?
Am Frühstückstisch, die Rituale. Sich vorzustellen, dass Frau Merkel und Herr Sauer ebenso wie wir, Frau Kogge und Herr Preuß, an diesem Tisch möglicherweise sitzen, ähnliche Handgriffe vollführen, das hat uns doch einiges an Spaß abgerungen. Übrigens sind die beiden doch gar nicht mehr zusammen, oder?
Das ist jetzt eine Frage, Herr Preuß.
Nein, die sind nicht mehr zusammen.
Die mich seit einiger Zeit bewegt. Man hört so einiges. Wenn Sie da Informationen haben, die wir noch nicht haben, dann bitte her damit.
Herr Sauer hat. Ich habe Geschichten gehört, hier auch aus dem privaten Umfeld von Frau Merkel.
Also
so Sachen habe ich gehört. Ja, bitte.
Sie hören nicht nur Geschichten, Sie schreiben Geschichten und Sie haben, nachdem Sie mit Katzenauge fertig waren, in einem Interview gesagt, jetzt wünsche ich mir...
Katzensprung.
Entschuldigung. Als Sie mit Katzensprung fertig waren, jetzt wünsche ich mir, auch bei den Lesern etwas zu bewegen. Vielleicht der Türöffner zu sein, eine Klinke in die eigene Geschichte. Also das klingt so, als wenn Sie das Schreiben als einen Gewinn fürs Leben erachten, zum einen. Und dass Sie auch andere Menschen vielleicht anregen wollen, sich ihren eigenen Geschichten nochmal zu stellen. Ist das so zu verstehen?
Auf jeden Fall. Also die Türklinke ist eher eine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich auch während der Schreibarbeiten immer wieder meine Kollegen getestet habe. Also zum Beispiel in der Maskenabteilung. Ich habe gesagt, komm, wir haben doch mal ein bisschen Zeit. Ich lese dir mal was vor. Was willst du denn hören? Rummelplatz oder Friedhof? Na, mach mal Rummelplatz.
Das sind die Kapitel aus dem Buch.
Ja, und dann habe ich das da vorgelesen. Kurze Lesedauer, 9 Minuten, 10 Minuten, eine Geschichte. Und da kam das Feedback. Und dann erzählt mir doch zum Beispiel die Kollegin von ihrem eigenen Rummelplatz der Jugend. Und das merke ich dann, dass genau mein Rummelplatz ihren eigenen aufmacht. Und das gefällt mir so gut. Und die Geschichten sind ja auch so ein bisschen, das hat ja so eine Allegorie im Sinne von jeder hat eine Oma, jeder hat einen Opa, jeder hat mal eine erste Wohnung oder eine erste Freundin gehabt. So ist das ja ein bisschen gebaut. Also dass das für andere Menschen nichts Besonderes darstellt. Das war eigentlich mein Wunsch. Das ist nichts Besonderes, was da drin steht. Das ist vielleicht in einer besonderen Form aufgeschrieben. Aber diese Geschichten haben die Leser doch auch erlebt. Das habe ich oft gehört. Ach, das war bei mir, war das im Prinzip genauso, aber anders. Jetzt erzähle ich dir das mal. So, das hat mir dann wirklich Freude bereitet, sowas zu hören. Das war schön.
Vielleicht wird
Ich bekomme auch gutes Feedback fürs Buch, also wirklich. Ich habe nicht nur von Freunden, sondern auch von Unbekannten sehr, sehr schöne Nachrichten erhalten, die sich wirklich und ehrlich freuen und genau diese Tür, die ich da dachte aufstoßen zu können, die genau diese Türklinke erwischt haben.
Wirklich und ehrlich, Katzensprung lohnt sich zu lesen. Das Buch ist ein Gewinn und vielleicht regt es wirklich an, die eigenen Geschichten auch mal aufzuschreiben. Erschienen ist das im Fischer Verlag. Uwe Preuß, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern, Frau Krämer.
Das war die Gesprächszeit auf Bremen 2 und Katrin Krämer wünscht noch einen schönen Abend.
Bremen 2, Gesprächszeit.